Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zu unserem heutigen Karfreitagsgottesdienst hören wir, da hat irgendwas nicht gestimmt. Matthäus 27 haben wir 32 bis 42 als Predigttext. Da ist gestern beim Überarbeiten der PowerPoint-Präsentation was auf der Strecke geblieben. Matthäus 27, die Verse 32 bis 42. Der Bericht der Kreuzigung Jesu nach Matthäus. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er's geschmeckt hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie setzten sich nieder und hüteten ihn dort. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Inschrift mit der Anschuldigung, und da stand geschrieben: Dies ist Jesus, der König der Juden. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber. Bist du Gottes Sohn? So steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab, so wollen wir an ihn glauben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, als Thema: Andern hat er geholfen. In der heutigen Predigt wollen wir das Augenmerk deshalb ganz auf den letzten Vers des gehörten Abschnitts richten, auf 42, den ersten Satz: Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Da stehen sie unter dem Kreuz, die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten, die ganze fromme Elite des jüdischen Volkes. Und sie stellen fest: Andern hat er geholfen. Das ist ein hochinteressantes Urteil seiner Feinde. Andern hat er geholfen. Von ihnen ist als Spott gedacht, als triefender, beißender, ätzender Spott. Als sie das sagen, sind ihre Herzen voller Bosheit und Bitterkeit, voller Neid und Hass auf diesen Jesus von Nazareth. Wäre nicht so viel Bosheit und Bitterkeit in ihren Herzen gewesen, dann hätte ihnen eigentlich etwas auffallen müssen. Was sie als Spott formulieren, ist eigentlich ein ganz großes Lob, dass sie dem ausstellen, dessen Kreuzigung sie betrieben haben, für die sie die Römer missbraucht und instrumentalisiert haben. Andern hat er geholfen. Es ist doch etwas Großartiges, wenn ein Mensch nicht nur an sich selber denkt, sondern an andere. Wie viel schöner wäre unsere Welt, wenn jeder nicht zuerst an sich, sondern zuerst an andere denken würde. Wie viel mehr Liebe, wie viel mehr Entspanntheit im Alltag, wie viel weniger psychische und seelische Erkrankungen hätten wir, wenn jeder erstmal an andere als an sich denken würde. Aber ihre spöttisch gemeinte Bemerkung reicht noch viel, viel weiter als sie ahnen, in ihrer positiven wie negativen Tragweite. Darauf wollen wir heute Morgen mal unser Augenmerk richten. Das Erste: Es ist schön, was sie von Jesus sagen. Auch wenn es als triefender Spott gemeint ist, es ist schön, was sie von Jesus sagen. Andern hat er geholfen. In der Tat, unzählige andere waren es, denen Jesus in diesen 3 Jahren seines Erdendaseins geholfen hat. Unzählige waren es, deren Leben frei und reich geworden war durch die Begegnung mit Jesus. Und indem sie das so sagen, anderen hat er geholfen. Da ist fast so, als kämen in diesem Wort all diese anderen unterm Kreuz zusammen. All die anderen, denen er geholfen hat. Der Mann, der 38 Jahre krank am Teich Bethesda gelegen hatte. Niemand hatte ihm geholfen. Außer Jesus. Die kananäische Frau, deren Tochter Jesus von Dämonen befreit hat. Oder der Gichtbrüchige, den seine 4 Freunde durchs Dach herabgelassen haben zu Füßen Jesu. Oder all die Aussätzigen, die aus ihrem Ausgestoßensein gerettet worden waren. Die blutflüssige Frau, die all ihre Habe an die Ärzte gewandt hatte, ohne Hilfe zu erfahren. Bei Jesus war sie geheilt worden. Der blinde Bartimäus, der besessene Gerasener. Oder noch kurz zuvor der Knecht Malchus, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Noch da hilft und heilt er. Da, wo sie ihn gefangen nehmen und zur Schlachtbank führen. Man könnte die Liste fortsetzen bis zur Ehebrecherin, die sie zur Steinigung schleppen wollten. Bei Jesus fand sie Vergebung. Und selbst noch am Kreuz, nach einer langen Zeit der Qual, nach einer Nacht der Verhöre, nach einer schweren Auspeitschung, wo er so geschwächt ist, dass er auf dem Weg zum Kreuz unter dem Kreuzesbalken mehrfach zusammengebrochen ist, dass sie den Mann aus Kyrene, den Simon, verpflichten, das Kreuz vor uns zu tragen. Nachdem er da hängt am Kreuz unter unsäglichen Qualen, dabei ist sein Leben auszuhauchen, selbst da hilft er noch, der Mörder neben ihm. Noch da spendet er Trost, noch da rettet er zum ewigen Leben. Unzählige waren es. Alles Menschen, denen keiner mehr helfen konnte, aber Jesus hat ihnen geholfen. Und keineswegs nur die Kranken und Notleidenden sind zu Jesus gekommen und haben Hilfe erfahren. Es ist zwar tatsächlich so, diejenigen, die nichts mehr zu verlieren haben, die ganz unten sind, die kommen am schnellsten und leichtesten zu Jesus. Aber auch die anderen dürfen kommen und sind gekommen. Da hatten wir am letzten Sonntag von Uli Renz schon gehört, vom vornehmen Ratsherrn und Pharisäer Nikodemus. Oder Josef von Arimathea. Auch sie kommen. Aber eben langsamer. Das ist die Not derer, die meinen, sie bräuchten Jesus nicht oder jetzt noch nicht. Sie kommen spät, hoffentlich nicht zu spät. Zuerst bei Nacht der Nikodemus. Und erst an Karfreitag, als eigentlich schon alles gelaufen ist, auch noch der Josef von Arimathea. Aber sie kommen. Und das ist die Hauptsache. Dass doch auch wir zu denen gehören, die kommen zu Jesus. Auch sie gehören zu den Unzähligen, denen Jesus geholfen hat. Ja, sie haben recht, die hohen Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wenn sie sagen, anderen hat er geholfen. Es ist etwas Großartiges, was sie über ihn sagen. Aber das ist das Zweite. Es greift viel zu kurz, was sie sagen. Anderen hat er geholfen. Ja, unzählige Male. Aber die Wirklichkeit ist noch viel gewaltiger. Sie hätten sagen müssen, anderen hilft er. Immer noch. Jetzt gerade, in diesem Moment. Er hat nicht nur in der Vergangenheit geholfen. Etwa in der Nacht zuvor, als er Malchus das Ohr angeheilt hat. Oder Wochen zuvor, als er den toten Lazarus auferweckt hat, der schon 3 Tage im Grab lag. Nein, gerade jetzt, in dem Moment, in dem er am Kreuz von Golgatha hängt, genau da hilft er anderen. Noch nie vorher hat er anderen so geholfen, wie gerade da. wo er für sie stirbt. Für uns. Die größte Hilfe Jesu ist ja nicht, dass er da und dort Kranke heilt, Elende tröstet oder sogar Tote auferweckt. Es sind gewaltige Wunder, die wir bis heute auch von ihm zu erwarten dürfen. Aber das ist nicht die größte Hilfe. Die größte Hilfe Jesu ist, dass er für andere stirbt. Die Feinde Jesu sehen am Kreuz nur das Ende. Darum reden sie von der Hilfe Jesu in der Vergangenheitsform. Wir wissen, dass das Kreuz Jesu nicht das Ende, sondern der Höhepunkt ist. Da hilft er anderen, so wie durch sonst nichts in seinem Leben. Am Kreuz offenbart sich die Tiefe der Verlorenheit. So groß, so völlig, so umfassend und so vernichtend ist unsere Verlorenheit, dass das Kreuz nötig war. Deshalb will man es heute nicht mehr wahrhaben. Deshalb wird sogar von Kirchenpräsidenten und anderen querbeet das Kreuz mittlerweile geleugnet, bis in evangelikale Kreise hinein, weil man die Größe seiner eigenen Schuld und Verdammnis nicht mehr wahrhaben will. Mir ist dieser Tage aufgefallen, liebe Geschwister, selbst wenn von Versöhnung geredet wird, die Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, aber es ist nicht klar und deutlich auch von der Sünde, vom Gericht und von der ewigen Verdammnis die Rede, dann ist die Botschaft keinen Pfifferling mehr wert. Die schaffen es noch von Versöhnung zu reden, wo sie im gleichen Atemzug leugnen, dass Jesus da am Kreuz für uns gestorben ist. Ist unglaublich. Lasst euch nicht blenden und täuschen, auch wenn es Führer evangelikaler Gruppen sind. Es ist unglaublich, was in unseren Tagen vor sich geht. Aber es hängt damit zusammen, man will sich nicht eingestehen, wie total verloren wir vor Gott dastehen und wie völlig wir auf seinen Tod am Kreuz angewiesen sind. So groß ist der Ernst unserer Verdammnis, dass das Kreuz nötig war für jeden Einzelnen von uns. Am Kreuz zeigt sich die Größe unserer Sünde und Schuld. Am Kreuz zeigt sich die Größe des Zornes Gottes und die Schrecklichkeit seines Gerichts. Es ist ein furchtbarer Ort. Und dass die Sonne untergeht und sich die Erde verfinstert in den Stunden des Todes Jesu, das ist nicht einfach nur so. Es ist ein Zeichen des tiefen Schreckens und des Grauens, des Zornes Gottes und seines Gerichtes, dass im Grunde genommen die Sonne sich verfinstert und es nicht mit ansehen kann. Ja, es ist ein Ort des Grauens und des Schreckens, der Hügel Golgatha und das Kreuz. Aber es ist zugleich ein Ort unvorstellbar großer Liebe. Denn an diesem Ort des Grauens, da werden nicht wir gepeitscht, verspottet, geschlagen, getötet, durchbohrt, sondern da werden wir erlöst. Da lässt Gott seinen eigenen Sohn, sein eigen Fleisch und Blut gewissermaßen durchbohren, auspeitschen, sterben. Für uns, weil er uns so unaussprechlich lieb hat. So total ist seine Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen von uns, der heute Morgen da sitzt. Andern hat er nicht nur geholfen, andern hilft er hier am Kreuz. Da schafft er die große Hilfe für alle Sünder. Wenn er uns nicht hier am Kreuz geholfen hätte, dann wäre all seine andere Hilfe letztlich keinem Pfifferling wert gewesen. Sie hätte das Leben von Menschen etwas gesünder, etwas angenehmer, etwas leichter gemacht. Aber am Ende wären sie doch alle in der ewigen Verdammnis gelandet. Ausnahmslos, jeder. Auch wir alle. Nur hier am Kreuz kann Jesus dem Mörder sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ist das nicht unglaublich, liebe Geschwister, wie er da in der Stunde größter Schmerzen und größter Not noch dem anderen das Heil zuspricht und ihn aufrichtet. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Bei den meisten von uns wird es nicht heute sein, aber es ist wichtig, dass wir alle wissen, dass es eines Tages so ist, dass auch wir eines Tages bei ihm in der Herrlichkeit sind. Hier am Kreuz, da hat er uns Heil, Erlösung, ewiges Leben erworben für uns. Und damit kommen wir zum dritten und letzten. Es ist vor allem zutiefst erschütternd, was sie sagen. So schön es ist, wenn Sie sagen, anderen hat er geholfen. Liebe Geschwister, was für eine ungeheure Dramatik steckt in dieser Aussage. Hat einer eine Ahnung, wo ich hin will? Andern hat er geholfen. Was können Sie nicht sagen? Mir hat er geholfen. Wie anders haben wir es vor der Predigt gesungen? Mir ist es eigentlich erst in der Vorbereitung der Predigt nochmal aufgefallen. Ich hatte die Lieder schon ausgesucht und da fiel mir erst auf, wie gut die dazu passen. Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Für mich trugst du die Dornenkron. Für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld. Ich kann's nicht fassen. Und Vers 3, Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Wie wichtig war es, dem Dichter dieses Lieds deutlich zu machen, dass es entscheidend darauf ankommt, dass es nicht für andere gilt, sondern für mich ganz persönlich. Wenn sich Tausende und Abermillionen und Milliarden von Jesus retten lassen und er für sie gestorben ist und er ist nicht für mich gestorben, ich habe es nicht für mich selber angenommen, dann habe ich nichts davon. Wie schön, wenn wir sagen können, das hat Jesus alles für mich getan. Mir hat er geholfen. Liebe Geschwister, darauf kommt es an. Ganz egal, was wir von dieser Predigt heute mit nach Hause nehmen. Wenn wir den einen Satz mit nach Hause nehmen, dass wir das von ganzem Herzen sagen können, wenn wir heute nach dem Gottesdienst da hinten rausgehen und wissen in unserem Herzen, mir hat er geholfen, ich gehöre zu ihm, meine Schuld hat er getragen, mein Heiland will er sein. Das reicht, wenn wir das mitnehmen und das mit Gewissheit sagen können. Mir hat er geholfen. Aber wie dramatisch, wenn Menschen über Jesus nur sagen können, anderen hat er geholfen. Eine verderbenbringende Distanz zum Heiland bringt dieser Satz zum Ausdruck, anderen. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die fromme Elite des Volkes, sie können nur sagen, anderen hat er geholfen. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und deshalb konnte er ihnen auch nicht helfen. Denn Jesus zwingt uns sein Heil nicht auf. Er trägt uns nach. Er serviert uns gewissermaßen auf dem Silbertablett. Er läuft uns hinterher. Ich weiß nicht, wie lange Jesus uns schon hinterhergelaufen ist, bevor wir es angenommen haben. Wirklich angenommen. Ich sage es immer wieder, liebe Geschwister, es reicht nicht, wenn wir am Sonntagmorgen hier sitzen. Es ist wichtig, dass wir es wirklich und von ganzem Herzen annehmen. Und deshalb ist es auch die Frage an uns heute am Karfreitagmorgen, wollen wir seine Hilfe, wollen wir sein Heil, wirklich und von ganzem Herzen. Es gibt leider so viele bis zum heutigen Tag, die wollen sein Heil nicht. Sie halten sich selbst für gut genug. Oder sie meinen, sie könnten sich mit guten Werken den Weg zum Himmel selber verdienen. Wenn das ein möglicher Weg wäre, hätte Jesus am Kreuz nicht zu sterben brauchen. Oder mancher gebildete Mitteleuropäer meint, er könne vom lieben Gott reden, der doch sicher glücklich ist zu sehen, wie brav die Menschen ihre Kirchensteuer zahlen, ihre Kinder taufen lassen und vielleicht sogar noch am Heiligabend in den Gottesdienst kommen. Wenn das retten würde, hätte Jesus nicht am Kreuz zu sterben brauchen. Heute sind es allerdings zumeist Menschen, die Jesu Hilfe nicht annehmen, weil sie den Abgrund ihrer Schuld und Verlorenheit nie erkannt haben. Früher einmal, ich sage es immer wieder, da war Karfreitag mindestens in der evangelischen Christenheit der Feiertag schlechthin. Viel bedeutender als Weihnachten. Viel, viel, viel bedeutender. Denn da ist er für uns gestorben. Da hat er unser Heil vollbracht. Und daran denkt man Karfreitag. Früher, da wussten Menschen noch, Gott gab seinen Sohn für meine Schuld. Für mich ist er gestorben. Meine Erlösung hat er vollbracht. Wie unendlich traurig ist's, wenn einer da sagen muss, anderen hat er geholfen, mir nicht. Als die hohen Priester und die andere jüdische Elite das so höhnend unter dem Kreuz ruft, anderen hat er geholfen. Vielleicht hebt da der Mörder sein sterbendes Haupt über seine blassen Züge und es geht ein Leuchten über sein Gesicht und seine Lippen murmeln. Ganz leise noch, die Kraft reicht nicht mehr zum Lautreden. Nein, nicht anderen. Mir hat er geholfen. Mir. Da stand auch ein junger Mann, der spätere Apostel Johannes. Vielleicht sah er in diesem Moment dankbar auf seinen Heiland und dachte, nein, nicht anderen hat er geholfen. Herr Jesus, mir hast du geholfen, dass mein Leben einen Halt und ein Ziel bekommen hat. Mir hast du geholfen. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, wie wichtig ist es, dass wir nicht zu denen gehören, die nur sagen können, anderen hat er geholfen. Wie wichtig ist es, dass wir zu denen gehören, die sagen können, mir hat er geholfen. Meine Sünden hat er vergeben. Mich hat er zu einem Glied seines Leibes gemacht. Mir hat er eine Wohnung im Himmel bereitet. Mir hat er das ewige Leben erworben. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist so etwas Großartiges, so etwas Tröstliches, auch in aller Not dieser Zeit und Welt zu wissen, ich habe einen Heiland, der mit mir geht, der mich an der Hand packt, der mir vorausgeht, auch in alles, was uns heute vielleicht an diesem Tag, vielleicht in dieser nächsten Woche alles bewegt, was auf uns zukommt. Wir wissen, wir haben einen Herrn Jesus, der an unserer Seite steht, der uns hilft, dem wir alles bringen können, der alles sieht und der alles ändern kann zum Besten. Und dann eines Tages nach diesem Leben steht in der himmlischen Herrlichkeit für mich eine Wohnung bereit, für mich ganz persönlich, ich sage immer wieder, Messingschild, stelle ich mir so herrlich vor, gibt es im himmlischen Thron, im himmlischen Reich eine wunderschöne Mahagoni-Palisander-furnierte Tür mit einem wunderschönen verzierten Messingschild und da steht drauf Jakob Czarnke, für mich. Gibt es heute schon. Und eines Tages stehe ich davor und gehe da rein, meine himmlische Wohnung, die Jesus mir bereitet hat. Dass doch jeder von uns weiß, dass auch Jesus für ihn eine solche Tür bereitet hat. Und wenn wir das wissen, dann dürfen wir das jetzt auch miteinander im Abendmahl feiern. Wenn wir den Kelch in Händen halten, es ist der Kelch des Zornes Gottes. Aber für uns ist es der Kelch des Heils, weil Jesus ihn als Kelch des Zorns getrunken hat. Er musste leiden. Er hat im Garten Gethsemane gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat Blut und Wasser geschwitzt, weil er Angst hatte. Er wusste, welche unsägliche Schmerzen und Qualen er für uns auf sich nehmen muss. Aber dieser Kelch konnte an ihm nicht vorübergehen, sonst wäre es für uns heute immer noch der Kelch des Zorns. Aber weil er den Kelch des Zorns am Kreuz getrunken hat, ist für uns der Kelch des Heils. Sein Blut hat er für mich vergossen, seinen Leib für mich schlagen und durchbohren lassen. Mir hat er geholfen. Und jeder, der das mit freudiger Gewissheit sagen kann, mir hat er geholfen, der ist jetzt ganz herzlich eingeladen, mit uns Abendmahl zu feiern. Amen.